Deutschlandfunk Kultur. Lesart mit Joachim Scholl.
Und gleich einer jungen deutschen Lehramtswärterin mit türkischen Wurzeln, die wir mit ihren Problemen und Konflikten im allerersten Roman von Nadire Biskin kennenlernen. Ein Spiegel für mein Gegenüber, so heißt das Buch. Wir schauen hinein mit Nadire Biskin. Sie ist zu Besuch hier in der Lesart. Willkommen allerseits. Die Schriftstellerin Nadire Biskin ist Mitte 30, als Kind türkischer Eltern im Wedding geboren. Und dieser Berliner Bezirk spielt schon in etlichen früheren Texten von ihr eine soziale Rolle, auch jetzt in ihrem ersten Roman, wo Husur lebt. Die Heldin, angehende Lehrerin mit viel Wut im Bauch. Ein Spiegel für mein Gegenüber, so heißt das Buch. Und Nadire Biskin ist im Studio. Guten Morgen.
Guten Morgen.
Wir lernen Husur nicht im Wedding, sondern in Bucak kennen, ein Ort in der Türkei, in der Nähe von Antalya. Dort bei Verwandten ist Husur im Zwangsurlaub, weil sie in Berlin suspendiert wurde als Lehramtsreferendarin. Was ist passiert, Frau Biskin?
Ja, Husur ist, wie Sie sagen, Lehramtsreferendarin und sie bekommt Kommentare im Lehrerzimmer zu hören, manchmal auch gut gemeinte Kommentare, aber irgendwann wird ihr das zu viel. Das hängt natürlich auch mit ihrer Vorgeschichte zusammen, dass sie unbedingt dazugehören möchte und das passiert aber nicht so richtig. Es wird auch ständig eigentlich über sie entschieden, wer sie ist, was sie ist. Und und dann setzt sie sich eines Tages ein Kopftuch auf und provoziert im Lehrerzimmer.
Sie beziehen sich hier auch auf einen viel diskutierten Streit in Berlin, den Kopftuchstreit. Im Sommer 2020 gab es dazu ein Urteil, wonach das Tragen des Kopftuchs einer muslimischen Lehrerin nicht verboten werden kann, mit dem Hinweis auf das Berliner Neutralitätsgesetz. Und Sie, Frau Biskin, Sie arbeiten ja selbst auch als Lehrerin. Waren Sie auch davon betroffen in Ihrem Beruf und war das jetzt auch ein Motiv jetzt für Ihren Roman?
Ich bin nicht direkt betroffen, aber indirekt sind, glaube ich, alle Frauen betroffen, weil es am Ende darum geht, wer wie auszusehen hat und wie man sich Neutralität vorstellt. Also würde ich mit einer Jack-Wolfskin-Jacke vorne stehen, ist es auch Teil meines Habitus und damit bin ich auch nicht mehr neutral, genau wie beim Kopftuch. Bin aber auch die Tochter einer kopftuchtragenden Frau und damit habe ich dann doch meine Erfahrungen auch mit dem Kopftuch in der Öffentlichkeit gemacht. Gleichzeitig habe ich mich immer gefragt, wie das eigentlich zustande kommt, dass es diesen enormen Lehrermangel gibt und man so viele Quereinsteiger nimmt, aber dieses Tuch einfach alles verhindert.
Nun ist dieser Eklat in Husur dadurch verursacht, im Grunde aber nur das Ventil für ungeheuer viel angestaute Wut, ne? Dass sie als Deutsche immer noch nicht dazugehört, immer noch auf die türkische Herkunft reduziert wird, immer noch auf die ewig selben Ressentiments trifft und das seit ihrer Kindheit. Und sie schildern das sehr eindrücklich in einer Szene im Supermarkt, wo Husur mit ihrer Mutter einkauft, die von der Kassiererin nicht gegrüßt wird, die deutsche Kundin dahinter aber schon. Und dann heißt es, das habe ich mir extra rausgeschrieben, zum ersten Mal in ihrem Leben wurde Husur bewusst, dass zwischen den Frauen ihrer Familie und der blonden großen Kundin Niemandsland lag. Etwas Trennendes, über das man niemals laut sprach, obwohl es immer da war. Es ging um sichtbare Unterschiede zwischen zwei Welten, um Kleidung, Sprache und Aussehen und um Unsichtbares. Was ist das, dieses Unsichtbare?
Das Unsichtbare ist natürlich nie so einfach zu benennen wie das Sichtbare. Aber es geht darum, dass natürlich dort auch eine Kategorie aufgemacht wird. Das wird ja auch gesagt, also zum Beispiel die Anzahl der Schuljahre können wir nehmen, aber wenn es zwei deutsche Frauen wären, dann würde da nicht so eine Kategorie aufgemacht werden. Gleichzeitig spielt natürlich auch Bildung eine Rolle. Also wenn wir über Herkunft sprechen, über die Herkunft von Husur und den Frauen in ihrer Familie, dann sprechen wir in zweierlei Hinsicht über die Herkunft. Zum einen über diese Migrationsgeschichte, die geografisch aber ist, aber auch gleichzeitig um die soziale Herkunft. All das ist eben enthalten in ganz kleinen Nuancen, wie wir uns gegenseitig heutzutage, sagt man, erlesen. Und lesen ist interpretieren. Und genau das passiert, wenn wir uns natürlich begegnen, noch in einer sehr alltäglichen Szene im Supermarkt.
Wichtig für diesen Klassenunterschied, so wie Sie ihn beschreiben, ist aber auch der Ort, eben der Berliner Wedding, Arbeiterbezirk, sowie Neukölln. Nicht schick. Sie, Frau Biskin, sind in dieser Gegend schon öfter literarisch unterwegs gewesen. Was bedeutet dieses Viertel für Sie?
Das ist eine schwierige Frage. Es ist eigentlich war das quasi ein neutraler Ort auf eine gewisse Art und Weise eine ganz lange Zeit, weil es eben der Ort ist, in dem ich aufgewachsen bin, in dem ich mich viel aufgehalten habe. Und als natürlich Kind, was eher in prekären Verhältnissen aufgewachsen ist, bin ich auch nicht da oft und weit rausgekommen. Aber mittlerweile habe ich natürlich auch einen anderen Blick. Es ist für mich auch irgendwo ein Schatz fürs Schreiben, dort leben zu können, die Entwicklungen sehen zu können. Und das alles inspiriert mich eigentlich sehr, sehr viel zu schreiben.
Ich meine, Ihre Huser ist da ja im ständigen Zwiespalt. Ne? Ja. Eigentlich will sie da weg vom Rand eben in die Mitte der Gesellschaft. Aber örtlich wäre Berlin Mitte mit seinem alternativ wohlhabenden Schickimicki 1000 Euro Kinderwagen Ambiente überhaupt nicht ihr Ziel. Wo will sie eigentlich sein?
Ich glaube, es ist ihr völlig egal, wo sie sein möchte. Sie möchte wie die Kundin hinter ihrem Supermarkt begrüßt werden. Und selbst wenn sie in Mitte leben würde, würde sie ja feststellen, dass das nicht so aufgehen wird für sie. Und die Frau aus Mitte kann halt nach Wedding kommen und sie würde trotzdem besser behandelt werden. Und das ist natürlich ein Fluch, wenn wir uns vorstellen, dass wir in der Werbung du darfst so bleiben, wie du willst, hören. Aber wenn Husur weiß, sie kann zwar so bleiben, aber das wird halt Konsequenzen haben. Das wird unangenehm werden, anstrengend werden. Und Husur ist ja dementsprechend auch eine anstrengende Person. Also sie ist nicht nur sympathisch, man verdreht ja manchmal die Augen und sagt, oh Mann, warum hast du sich jetzt so?
Ich meine, auf jeden Fall will sie aber nicht in Dahlem-Doof wohnen, wie sie den wohlsituierten Stadtrandbezirk nennt. Da wohnen die Eltern ihres Freundes Raphael. Das sind nette, aufgeschlossene, moderne Menschen, gar nicht hochnäsig. Dort wird Husur willkommen geheißen. Ja. Aber für sie stimmt im Grunde wieder nichts. Warum?
Ja, wie Sie hat schon gesagt, ich wollte keine Familie haben, die so eindeutig irgendwie rassistisch ist oder verschlossen ist oder bieder ist. Das findet man ja, glaube ich, auch in einer Stadt wie Berlin viel weniger als vielleicht woanders. Und trotzdem kommt eben diese Familie auch nicht aus ihrer Haut raus. Also sie haben ja auch ein Ziel, sie möchten offene Menschen sein, sie möchten transkulturelle Kompetenzen haben und trotzdem ist das eben nicht organisch gewachsen. Das ist eine Begegnung nach ganz vielen Jahren und vielleicht sind die schon mal im Supermarkt eben jemanden an der Kasse begegnet, aber sie hatten keine intensiven Beziehungen. Und dadurch wird es manchmal auch paternalistisch oder auch einordnend. Und Husur ist aber eben mittlerweile so weit, dass sie das durchblicken kann, dass sie da einfach kritischer ist und fordernder auch ist, wie man mit ihr umzugehen hat.
Sie hören Deutschlandfunk Kultur, die Lesart. Und wir sind im Gespräch mit Nadire Biskin über ihren Debütroman Ein Spiegel für mein Gegenüber. Wir waren vorhin bei der missglückten Begegnung der Heldin Husur mit den Eltern ihres Freundes. Und Husurs Verdruss hatte auch mit Hiba zu tun, der zweiten kleinen Hauptfigur des Romans, ein arabisches Mädchen, circa 10 Jahre alt, das Husur auf dem Berliner Flughafen förmlich zuläuft. Die Eltern sind irgendwohin verschwunden und nicht auffindbar. Husur nimmt Hiba kurzerhand zu sich. Der nächste Rattenschwanz an Problemen kommt natürlich. Was ist das für ein Motiv, Frau Biskin? Wofür steht Hiba?
Als ich angefangen habe, vor 4 Jahren zu schreiben, war eigentlich der Gedanke, dass ich über das schreibe, was mich beschäftigt. Und das war zum einen die Frage der Mutterschaft, die hier nicht biologisch sehr subtil thematisiert werden sollte, vor dem Hintergrund von Rassismus und Klassenaufstieg. Was aber auch gleichzeitig natürlich in dem Fall eine Frage der Solidarität ist. Weil wir haben ja alle irgendwie irgendwo ein Sticker mit Refugees Welcome zu stehen, aber wie weit geht eben diese Willkommenskultur? Und das war so die Hauptmotivation gewesen. Und zu dem Zeitpunkt gab es auch viele Geflüchtete mit syrischem Hintergrund in der Türkei und all die Begegnungen mit ihnen haben mir auch nochmal gezeigt, dass ich diese beiden Themen eben miteinander verbinden möchte und die Frage stellen möchte, wie verhalten sich eigentlich marginalisierte Menschen auch zueinander? Ist man empathischer, wenn man marginalisiert ist oder ist man vielleicht unempathischer, weil man nicht genug Ressourcen hat und wie sollte man sein?
Ich meine, damit ist Husur ja auch dann konfrontiert in ihrem Zwangsurlaub, wie wenn sie sieht, wie sehr dort in der Türkei die arabischen Menschen, vor allem die syrischen Flüchtlinge, sozusagen marginalisiert und diskriminiert werden.
Ja, genau. Das ist auch, das hätte auch gar nicht anders sein können, sonst wäre Husut für mich auch nicht authentisch gewesen, sonst wäre sie selbstgerecht. Wenn sie irgendwie in Deutschland ist und sagt, alles ist hier schrecklich und jetzt gehe ich in dieses romantisierte Herkunftsland der Eltern mit Ende 20 und sage, ja, hier scheint die Sonne und das Essen schmeckt gut. Das tut es auch, aber es gibt eben viel mehr. Sie sieht eben, dass es diese neuen Leute gibt und sie identifiziert sich sogar ein wenig mit ihnen, was nicht heißen soll, dass sie sich mit denen gleichsetzt, aber sie kann diesen Transfer leisten von dem einen Ort, von Deutschland in die Türkei und damit ist natürlich auch irgendwie, wird deutlich, würde ich sagen, dass eben Orte Strukturen haben, die sich viel mehr ähneln, als man manchmal denkt.
Ihr Buch, Frau Biskin, liest sich zum einen schön, weil Husur bei allem Groll auch echt Humor hat und tolle und drollige Szenen wunderbar beschreibt. Und zugleich war es aber auch bedrückend für so einen Leser wie mich, alter weißer liberaler Gutmensch, würde ich jetzt mal sagen, der auch noch in Neukölln wohnt, wo es dort wunderbar findet und sich zudem freut, wenn er in den Nachrichten inzwischen die vielen, ja, nicht deutschstämmigen Politikerinnen und Politiker sieht, die erfolgreichen in der Wirtschaft und in der Kultur. Und mit Husur muss ich aber dann betröppelt denken, nichts, nichts, rein gar nichts hat sich geändert in diesem Deutschland und dem Blick auf alle, die nicht biodeutsch sind, in Anführungszeichen. Sehen Sie das auch so?
Das kann ich schwer vergleichen, glaube ich, weil ich eben Mitte 30 bin. Also ich weiß nicht, was mein Vater als Kind hier erlebt hat oder was meine Großeltern alles hier erlebt haben. Es kann sein, dass sich etwas verändert hat, aber gemäß des Integrationsparadoxes kann es auch sein, dass man höhere Ansprüche hat. Das ist nicht höher als der durchschnittliche deutsche oder nur deutsche Anspruch an ein gutes Leben. Ja, und ich glaube auch, dass in einem Land wie Deutschland, was so fortschrittlich ist oder von sich behauptet, so fortschrittlich zu sein, was so wohlhabend übrigens auch ist, kann man auch etwas mehr erwarten. Und ich glaube auch, also der Schmerz, die Wunde, die Kritik ist das, was ja motiviert zu schreiben. Wenn alles schön wäre, warum sollte man dann schreiben? Mhm. Dann geht man raus und lächelt.
Es gibt noch eine Szene, auf die ich Sie gerne ansprechen möchte, Frau Biskin, im Lehrerzimmer, da sagt Husur dann irgendwann mal an einer Stelle, es gibt zig Bücher, wie man im Klassenzimmer überlebt, aber nicht, wie man im Lehrerzimmer überlebt. Hatten Sie auch solche Erfahrungen?
Nicht nur ich natürlich, es gibt ja viele andere Menschen. Das Lehrerzimmer ist ja nicht ein isolierter Raum in dem Sinne, da ist ja auch die Gesellschaft abgebildet. Und mittlerweile werden ja auch viele Lehrer mit Migrationshintergrund gesucht. Es gibt aber auch queere Lehrer und so weiter und so fort. Und natürlich hat man da auch manchmal seine Fragen und seine Herausforderungen. Es passiert aber tatsächlich im Konkreten auch natürlich mein Hintergrund. Ich bin türkisch, ich bin werde muslimisch gelesen und ich komme aus dem Wedding. Das sind ja drei Indikatoren für den sogenannten Brennpunkt. Und der Brennpunkt ist dann im Lehrerzimmer. Ja, und das kann dann mit der Berliner Schnauze natürlich auch nochmal heiter werden für alle Beteiligten.
Es gibt eine Widmung in Ihrem Buch, Frau Biskin, für Schülerinnen in Klammer NDH und angehende LehrerInnen. In Klammer NDH und für 65. Die Zahl, die steht für die frühere Bezirksnummerierung, ja. Das Wedding, das weiß man als Berliner, der lange hier gelebt hat. NDH, mussten Sie uns erzählen, dass es nicht deutscher Herkunft heißt. Es ist so eine Widmung, die man auch lesen kann als eine Art Pädagogik, ja. Bitte lest dieses Buch. Für wen haben Sie es geschrieben? Ich habe zwischendurch immer gedacht, es ist eher ein Buch, ja, für uns Deutsche.
Ich habe auch sehr viel darüber nachgedacht, für wen ich das geschrieben habe, weil mir diese Frage sehr oft gestellt wird. Und ich dachte dann erst, ich schreibe das für die, die es nicht lesen möchten oder die das Buch unangenehm finden würden. Und dann dachte ich, das ist total unemanzipiert, dass ich mich wieder auf diese Leute beziehe. Und ich widme es natürlich auch den angehenden Referendarinnen beispielsweise, weil es einfach, soweit ich weiß, gar nicht so viele Romane gibt, in dem eben diese Phase vorkommt. Also LehrerInnen ja, aber eben nicht angehende LehrerInnen. Und NDH, wie Sie sagen, steht für nicht-deutsche Herkunft, beziehungsweise ja eigentlich offiziell nicht-deutsche Herkunftssprache. Das ist eine Kategorie, die es in Berlin gibt. Ich weiß nicht, ob es sie zu meiner Schulzeit schon gab, aber es gibt sie, seit ich dieses Referendariat absolviert habe. Und wenn sie eben eine Rolle spielt im Schulsystem, wenn das aufgelistet ist, dann fand ich das intuitiv empowernd einfach, eben genau dieser Gruppe einen Roman zu widmen. Aber lesen dürfen den natürlich alle.
Vielen Dank, Frau Biskin, für Ihren Besuch hier im Deutschlandfunk Kultur.
Ich danke.
Ihnen alles Gute und Ihrem Roman Ein Spiegel für mein Gegenüber von Nadire Biskin, jetzt bei DTV im Hardcover veröffentlicht. 176 Seiten, kosten 20 Euro.
Deutschlandfunk Kultur, Buchkritik.
Und da blicken wir jetzt in 150 Jahre Fotogeschichte mit 250 Porträts, die der britische Kurator und Fotohistoriker Philip Prodgers in seinem neuen Buch versammelt. Das Porträt in der Fotografie heißt es schnörkellos und unsere Kritikerin Eva Hepper, Bildspezialistin, hat sich den Band angeschaut. Das älteste Porträt, Frau Hepper, weiß ich schon, stammt aus dem Jahr 1839. Wer ist denn da zu sehen? Ist es denn wirklich ein Foto?
Ja, es ist eine Daguerreotypie, also das früheste kommerziell nutzbare Fotografieverfahren. Das ist tatsächlich um diese Zeit herum auch entstanden, 1839, benannt nach Louis Daguerre. Diese Aufnahme hier, die stammt aber von Robert Cornelius, das ist ein amerikanischer Fotopionier und sie gilt als erstes Selbstporträt. Also es wird hier so ein bisschen launig als erstes Selfie gefeiert und das kann man eigentlich durchaus machen, denn wir sehen diesen Robert Cornelius, er steht ein bisschen am Rand des Bildes, hat den Kopf geneigt, ein bisschen gedreht, die Locken stehen in alle Richtungen und damit wirkt das sehr lebendig und ganz anders, als es damals ja für diese Zeit üblich war und das ist auch lange Zeit nicht mehr erreicht worden, eine solche Lebendigkeit.
Wie sortiert, arrangiert Philip Prodgers denn nun diese 150 Jahre Fotogeschichte? Schlicht chronologisch oder nach bestimmten Aspekten?
Ja, ich finde sehr erfrischend, dass er das eben nicht chronologisch sortiert. Prodgers interessiert sich eigentlich für die Themen, die für die Porträtfotografie von Bedeutung waren oder eben auch noch sind. Also er fragt, welche Rolle spielt die Inszenierung, wie wichtig ist die Wahrheit, geht es darum, etwas Verborgenes sichtbar zu machen, ein Milieu zu zeigen, ein Wesen einzufangen. Das ist ja etwas, was viele Fotografen und Fotografinnen beschäftigt. Anderen geht es vielleicht mehr um die Oberfläche oder mehr um Formales. Und das geht Prodgers jetzt so Kapitel für Kapitel durch und dieses Nicht-Chronologische, das ist auch reizvoll, weil hier immer wieder Fotografien gemeinsam gezeigt werden, deren Entstehungsdaten vielleicht 100 Jahre auseinander liegen. Also dieser Robert Cornelius im Selfie-Kapitel, der wird dann gezeigt neben Dolly Parton oder Martin Parr und das ist spannend.
Welche Entwicklung des Genres wird denn dann auf diese Weise sichtbar?
Ja, die Technik spielt natürlich eine immense Rolle. Mit dem Handy lässt sich heute aus allen Positionen und jederzeit draufhalten. Das wird natürlich thematisiert. Es gibt aber auch so Entwicklungen. Zum Beispiel hat man früher immer so traditionelle Porträtformen, die haben Kopf, Schulter oder Vollfigur gezeigt. Später änderte sich das dann. Aber wenn Sie von Entwicklung sprechen, mich hat eigentlich auch verwundert, wie weit die tatsächlich auch früher waren. Also wenn man eine Berühmtheit nimmt, zum Beispiel Edward Steichen, der hat ein Feld von Veilchen fotografiert in Schwarz-Weiß, 1920 war das, und er nannte diese Aufnahme nach Shakespeare, im Deutschen übersetzt, Freunde, Mitbürger, Römer. Also er zeigt ein Veilchen mehr als Menschenmenge. Und jede Blume sieht anders aus, variiert in Farbe und Form. Und warum nicht? Aber wie revolutionär, das hat er vor 100 Jahren gemacht.
Jetzt müssen wir aber noch ein bisschen weiter Bilder gucken mit Ihnen, Eva Hepper. Also mit den Veilchen, das war schon schön, 250 Porträts insgesamt. Welche stechen denn da für Sie heraus oder haben Sie besonders beeindruckt, charmiert?
Ja, das ist ja immer so schwer zu sagen, weil das auch so eine originelle Auswahl ist mit so ganz berühmten Bildern und Fotografinnen auch, auch berühmten Modellen, Barack Obama, Marilyn Monroe, Truman Capote. Ich bin ein Fan von dem japanischen Fotografen Hiroshi Sugimoto. Und von ihm gibt es hier eine Aufnahme der Queen, die stammt von 1999. Und da hat sie fotografiert vor schwarzem Hintergrund, ganz gleichmäßig ausgeleuchtet steht sie da und sehr so dezent, ja, mit Schärpe und Krone zwar und langen weißen Handschuhen, aber so zurückhaltend. Und je länger man das Bild aber betrachtet, denkt man, irgendwas stimmt doch da nicht. Man ist irgendwie so irritiert. Und wenn man dann den Text liest, dann erfährt man eben, dass das die Fotografie nicht der Queen ist, sondern der Figur aus Madame Tussauds Wachsfigurenkabinett. Also so eine Spiegelung der Spiegelung oder eine Interpretation einer Interpretation. Und Tsujimoto, sagt jetzt, das ist aber ein echtes Porträt. Also nicht, dass man auf die Idee kommt, das wäre kein echtes Porträt. Und dann denkt man nach und denkt, ja, vielleicht offenbart das wirklich mehr so über Identität und Rolle und Spiegelung als ein echtes Porträt. Das ist ein ganz bestechendes Bild.
Ich sage ja immer, meine Königin seit der Fernsehserie The Crown. Es gibt aber, glaube ich, sogar noch ein richtiges von ihr, ne?
Es gibt auch ein richtiges, ein echtes von ihr, aber wie gesagt, Tsujimoto würde sagen, dass das auch ein richtiges, also Vorsicht. Ganz toll ist aber auch ein Bild von, vielleicht nochmal ein zeitgenössisches, von Zanele Moholi, der südafrikanischen Künstlerin, die sich selber als Königin inszeniert hat, mit einer Krone aus schwarzen Putzschwämmen. Eine wirklich tolle Fotografie und die hinterfragt auch so ein bisschen so klassische Porträtfotografie oder Genres oder auch so koloniales Fotografieren. Wie wurde das eigentlich inszeniert? Und an solchen Beispielen sieht man dann auch, dass das Buch auch auf der Höhe der Zeit ist und der aktuellen Diskurse.
Man stellt sich natürlich sofort ein ausnehmend schönes Buch vor. Ist es das geworden?
Ja, das ist wirklich ein sehr schönes Buch und mich hat auch sehr überzeugt, es hat ein hervorragendes Layout. Da hapert es ja manchmal bei solchen Überblickswerken, die zeigen dann zwar die tollen Bilder, aber die sind schlecht gedruckt oder blöd arrangiert. Hier haben alle Bilder wirklich Raum, sie werden mal einzeln, so seitenfüllend präsentiert, manchmal klein in Reihe oder als Paarung. Dadurch sind halt auch diese spannenden Kombinationen möglich, die durchaus auch mal eben 100 Jahre überspringen können. Und die Texte sind auch klasse. Also dieses Buch, ja, das kann man eigentlich wirklich nur rundum empfehlen.
Dankeschön. Eva Hepper über das Porträt in der Fotografie. 150 Jahre Fotogeschichte in 250 Porträts. Das Buch von Philip Rogers im Prestel Verlag erschienen. Übersetzt von Karin Weidlich. 240 Seiten, kosten 35 Euro. Und mehr dazu wie immer im Netz auf unserer Seite www.deutschlandfunkkultur.de.
Deutschlandfunk Kultur. Literaturtipps.
Nicht der Autor Heinrich Steinfest schreibt seine Geschichten, sie tun es selbst.
Ich habe eine Ausgangsidee, ich sage dazu meine Ursuppe, ja, das ist irgendein einschneidendes Ereignis und dann entfaltet sich die Geschichte. Ja. Die Geschichte fließt und ich sozusagen, ich begebe mich in diesen Romankosmos und bin ein Chronist dieser Geschichte.
Und als solcher täglich am Schreibtisch zu finden. Kein Wunder, dass der in Stuttgart lebende Österreicher in den vergangenen 2 Jahren gleich 2 neue Bücher veröffentlicht hat. Pandemiebedingt konnte er bisher keins davon in seiner alten Heimat Wien vorstellen. Das Literaturhaus Wien lädt deshalb zu einem Double Feature. Heute Abend liest Heinrich Steinfest aus seiner Amsterdamer Novelle und dem Krimi Die Möbel des Teufels. Lesung und Gespräch werden auch als Livestream übertragen auf der Webseite des Literaturhaus Wien auf literaturhaus.at. Virtueller Lesezirkel. Mit ihrem Instagram-Account VorleserInnen haben Elena Scherin-Meger und Caroline Bischra von der Golz einen modernen Buchclub ins Leben gerufen. Ihr Ziel? Literatur zugänglich machen und gleichzeitig interessante Persönlichkeiten vorstellen.
Hi, mein Name ist Friedemann Karik. Ja, ich sortiere meine Bücher nach Farben und ich lese euch jetzt etwas vor.
Die Macherinnen reichen das Zepter wöchentlich weiter an Wissenschaftlerinnen, Psychoanalytiker oder Studentinnen, die ihr aktuelles Lieblingsbuch empfehlen, Geschichten vorlesen und eigene erzählen.
Ich bediene mich großzügig an der kostenlosen Handlotion, die der Verlag sofort in allen Waschräumen zur Verfügung gestellt hat, nachdem herauskam, dass die Frauen unter den Angestellten hier satte 87% immer noch weniger verdienen als die Männer.
Eine Woche, ein Mensch, ein Buch auf dem Instagram-Account Vorleser-Innen. Mit Dimitri Kapitelmann durch die Eisenbahnstraße in Leipzig oder mit Gabriel Garcia Marquez auf einen Plausch mit Hugo Chavez. Das Magazin Reportagen sammelt erzähltes Weltgeschehen rund um den Globus, das unsere Sicht auf die Gegenwart verändert. Eine Reportage aus jedem Heft erscheint nun auch als Podcast.
An jenem 14. September 2019 trafen nicht nur Alexejs Küken in der 1967 gegründeten Hafenstadt ein. Nicht minder symbolisch für den Wandel der nördlichsten Stadt Russlands ist das Einlaufen der Akademik Lomonossow, des ersten schwimmenden Atomkraftwerks der Welt.
Im Anschluss an die Reportage geben die AutorInnen Einblick in die Recherche und beleuchten Hintergründe der Geschichte. Reportagen. Der Podcast ist unter anderem zu finden auf der Webseite reportagen.com.
Die Literaturtipps von Julia Eickmann. Und jetzt zu einem Shootingstar der jüngeren spanischen Literatur, Elvira Sastre. Sie ist Ende 20 und wird zu Hause als Stimme der spanischen Millennials gefeiert. Ihre Poetry Slams sind regelmäßig ausverkauft. Ein Gedichtband hielt sich 2020 monatelang auf den Bestsellerlisten. Und jetzt erscheint auf Deutsch der erste Roman von Elvira Sastre. Die Tage ohne dich heißt er in Übersetzung. Und unsere Autorin Julia Macher hat sich darüber und über vieles andere mit Elvira Sastre in Barcelona unterhalten.
Elvira Sastre, Jahrgang 1992, 220.000 Follower auf Twitter und über 560.000 auf Instagram, sitzt im Foyer eines Hotels im Zentrum von Barcelona und gibt Interviews am laufenden Band. Zur Jeans trägt sie ein schwarzes T-Shirt, auf dem It's fucking poetry steht. Das Shirt gibt es auch in ihrem Online-Shop. Die Schriftstellerin kennt sich aus in Sachen Marketing. Doch zur Stimme der spanischen Millennials mache sie etwas anderes.
Meine Generation ist in einer Blase geboren, in der in Spanien alles glatt ging. Die Wirtschaft lief und man hat uns Kindern vermittelt, dass wir etwas ganz Besonderes sind, dass uns alles offen steht. Als dann 2008 die Finanzkrise kam, war das für uns alle ein harter Schlag. Viele mussten die Uni abbrechen, sich einen Job suchen. Die Eltern wurden arbeitslos. Das hat dazu geführt, dass wir jetzt mit 30 psychologische Probleme mit uns schleppen. Frustration, Angstzustände. Aber auch, dass wir für das kämpfen, was uns zusteht.
Angst, Frustration, enttäuschte Erwartungen, enttäuschte Liebe. Das sind die großen Themen von Elvira Sastre, seit sie mit 15 Jahren begann, ihre Gedichte auf ihrem Blog zu posten. 5 Gedichtbände hat sie inzwischen veröffentlicht und 2019 den ersten Roman »Die Tage ohne dich«. Darin verwebt sie die Geschichten zweier unmöglichen Lieben, die zwischen dem introvertierten Kunstdozenten Gael und seinem Modell und die zwischen dessen Großmutter, einer jungen Lehrerin, die sich in den 1930er Jahren, der Zeit der Spanischen Republik, in einen ihrer Schüler verliebte.
Meine Großmutter hat ihren Mann verloren, als sie mit meinem Vater schwanger war. Sie ist immer noch in ihn verliebt. Mit der Geschichte dieser Liebe, dieser Abwesenheit, bin ich groß geworden. Deswegen schreibe ich darüber. Diese Geschichte gehört zu meiner Familie, zu meiner Entwicklung.
Sastre macht kein Hehl daraus. Ausgangspunkt ihres Schreibens ist ihre persönliche Befindlichkeit, die Gefühle, die Emotionen, die die Welt in ihr auslösen.
Ich bin eben ein sehr emotionaler Mensch, leide nicht nur wegen der Liebe, sondern auch wegen der Lage in meinem Land. Dafür muss ich Worte finden. Die Poesie ist für mich ein Weg, mit diesen Emotionen umzugehen, mich von ihnen zu entlasten, auch wenn sie natürlich nie andere Mittel ersetzen sollte.
Als naiv stempelt die spanische Literaturkritik diese Herangehensweise ab. Ihr selbst und ihrem jungen, überwiegend weiblichen Publikum ist das egal. Wie geht's euch? Schon klar, ihr seid auf einer Lesung, das wird also bestimmt nicht das High eures Lebens, scherzt Sastre zur Begrüßung ihrer Live-Performance. Erzählt dann, wie ihre Psychologin ihr die Angst vor der Selbstentblößung auf der Bühne nahm und verspricht einen Abend, an dem alle die Dinge fließen lassen dürfen. Sastres Poetry Slams sind eine Mischung aus Therapiestunde und Rockkonzert. Scheinwerfer tauchen Bühne und Zuschauerraum mal in dramatisches Licht, mal in warme Wohlfühlfarben. E-Gitarren-Sounds und Piano-Klänge untermalen die Gedichte.
Keines meiner Gedichte ist für die Bühne geschrieben, aber beim Dichten höre ich Musik. Und ich glaube, das beeinflusst den Rhythmus, die Musikalität der Texte. Das entdecke ich immer dann, wenn ich mit den Musikern im Studio sitze. Wenn zu Gedichten Musik und die Bühne dazukommen, dann erhalten sie ein ganz anderes, neues Leben. Ich liebe das.
Ihre Live-Präsenz, die direkte Verbindung mit ihrem Publikum, ist Teil des Erfolgsrezepts der 29-Jährigen. Dazu kommt das geschickte Spiel mit dem gemeinsamen Erfahrungshorizont. In Gedichten wie »País de Poetas«, »Land der Dichter«, mischt sie Kapitalismuskritik mit einer Hommage an die Empörtenbewegung vom Mai 2011, als Zehntausende in Spanien aus Frust über das politische System die öffentlichen Plätze besetzten. Für Elvira Sastre war das der Beginn ihrer Politisierung. Heute versteht sie sich, wie ein Großteil der jungen Spanierinnen und Spanier, als Feministin. Ihre Lesungen widmet sie den Frauen, die von ihren Partnern oder Ex-Partnern ermordet wurden. Dass dabei im Halbdunkel des Saals die ein oder andere Träne fließt, gehört zum Kalkül.
Viele Zuschauer sagen mir, dass ich sie zum Weinen bringe, aber sie meinen das als Kompliment. Manche sind mutig genug, um allein zu kommen. Ich sage immer, genau die gehören zu meinem Team. Es geht ihnen richtig schlecht, aber nach der Aufführung fühlen sie sich ein klein bisschen besser. Das ist gut so, sonst würde ja keiner kommen.
Elvira Sastre, die spanische Schriftstellerin. Ihr Roman »Die Tage ohne dich« erscheint auf Deutsch im Thiele Verlag. Übermorgen ist der Band in den Buchhandlungen.